Ich lese aus Gottes Wort den Predigttext, der steht in 2. Timotheus, Kapitel 3, die Verse 10 bis 17. Das Vorbild des Apostels und der Maßstab der Heiligen Schrift. Du aber bist meiner Lehre gefolgt, hast dich an die Grundsätze gehalten, nach denen ich lebe, und hast dich auf dasselbe Ziel ausgerichtet wie ich. Du hast dir meinen Glauben, meine Geduld, meine Liebe und meine Standhaftigkeit zum Vorbild genommen und hast dich auch nicht dadurch abhalten lassen, dass ich Verfolgungen und Leiden zu ertragen hatte. Du weißt ja, was ich in Antiochia, Ikonion und Lystra alles durchgemacht habe und wie sehr ich dort verfolgt wurde. Aber aus jeder Gefahr, in die ich geriet, hat der Herr mich gerettet. Im Übrigen sind Verfolgungen etwas, womit alle rechnen müssen, die zu Jesus Christus gehören und entschlossen sind, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Schlechte und betrügerische Menschen werden sich immer weiter von Gott entfernen. Sie führen andere in die Irre und sind selbst irregeführt. Du jedoch sollst an der Lehre festhalten, in der du unterwiesen worden bist und von deren Glaubwürdigkeit du dich überzeugen konntest. Du kennst ja, die dich gelehrt haben und bist von Kind auf mit den heiligen Schriften vertraut, aus denen du alle Wegweisungen bekommen kannst, die zur Rettung nötig ist. Zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist.
Ich möchte euch gerne was vorlesen von einem britischen Professor, der auch eine Zeit lang Bischof war. N.T. Wright, der hat mal Folgendes geschrieben in seinem Buch »Warum Christ seinen Sinn macht«. Und da redet er an einer Stelle ganz konkret über die Bibel. Und da schreibt er Folgendes. Es ist ein großartiges Buch, voller großartiger Stories und großartiger Charaktere. Diese Charaktere haben großartige Vorstellungen, nicht zuletzt von sich selbst, und machen große Fehler. Das Buch handelt von Gott, Gier und Gnade, von Leben, Lust, Lachen und Einsamkeit, von Geburt, Anfängen und Verrat, von Geschwistern, Streitigkeiten und Sex, von Macht, Gebet, Gefängnis und Leidenschaft. Und bisher rede ich nur vom Buch Genesis, also dem ersten Sechzigstel der Bibel. Die Bibel selbst, an deren Anfang das Buch Genesis als majestätische Ouvertüre steht, ist ein gewaltiges Buch, das sich über große zeitliche und thematische Räume erstreckt. Wir haben die Bibel bereits oft erwähnt, da redet er jetzt über sein Buch hier, aber nun ist es Zeit, in den Blick zu bekommen, was sie in sich selbst ist. Wenn du zu einer Bibel greifst, solltest du dich daran erinnern, dass du nicht nur das berühmteste Buch der Welt in den Händen hältst, sondern ein Buch, das die außergewöhnliche Kraft besitzt, das Leben zu verändern, Gemeinschaften zu verändern, die Welt zu verändern. Die Bibel hat das in der Vergangenheit bereits oft getan. Sie kann es wieder tun. Ich lasse das mal so stehen an der Stelle. Wir haben vor 3 Wochen eine neue Predigtserie begonnen unter dem Titel »Praktischer Glaube im Alltag. Wie geht das?« Und im Rahmen dieser Serie werden wir uns jeden Sonntag eine sogenannte geistliche Übung anschauen. Und geistliche Übungen sind letztendlich Gewohnheiten, durch die der Glaube im Alltag vertieft wird und Gestalt annimmt. Und man spricht von Übungen, weil es sich da um Verhaltensweisen handelt, die oft nicht einfach so von selbst passieren, sondern für die man sich irgendwie Zeit nehmen muss, die man anstreben muss, die manchmal auch mit Anstrengungen verbunden sind. Das ist wie so eine Fitnessübung, man weiß, dass es gut ist, man muss sich aber oft dazu durchringen. Oder bei mir ist das mit dem Kochen so, wenn ich alleine zu Hause bin, dann denke ich mir mittags so, ja, ich könnte jetzt für mich alleine kochen, aber so richtig lohnt tut sich das ja gar nicht. Und dann schmeiße ich mir lieber so eine Fertigpizza oder ein Baguette in den Ofen obwohl ich genau weiß, es wäre eigentlich gut für mich, wenn ich richtig kochen würde. Und eine geistliche Übung ist im Grunde genauso. Es ist manchmal mit Anstrengung verbunden, aber eigentlich ist es gut für unser Leben und für unseren Glauben. Und das Beste, was eigentlich passieren kann mit so einer geistlichen Übung, ist, dass es sich zu einer Gewohnheit entwickelt, die ganz automatisch zum Alltag dazugehört. Und vor 3 Wochen haben wir uns mit einer ersten geistlichen Übung beschäftigt und die hat manche, glaube ich, überrascht, nämlich das Feiern. Und das finde ich so cool, dass Feiern eine geistliche Übung sozusagen ist. Dass wir einen Gott haben, der uns dazu ermutigt zu feiern, dass wir einen Gott haben, der uns auch ganz viel Grund zum Feiern schenkt. Und letzte Woche, Sonntag, haben wir das dann auch gleich kräftig in die Tat umgesetzt. Wir haben nämlich am Heiligen See eine Taufe gefeiert. Das war echt eine richtig, richtig schöne Feier mit bewegenden Geschichten, mit Jubelrufen, mit einem richtig kunterbunten Picknickbuffet und richtig gutem Wetter. Und solche Feiern gehören zu einem Leben als Christ dazu. Und ich hoffe, dass mittendrin nie aufhört, eine feiernde Kirche zu sein. Heute werden wir uns mit einer zweiten Sache beschäftigen, die uns dabei hilft, den Glauben im Alltag praktisch werden zu lassen und zu vertiefen und im Alltag zum Ausdruck zu bringen. Und ihr habt vielleicht an dem Text, den ich vorhin gelesen habe, auch schon gemerkt, es soll darum gehen, die Bibel zu lesen und zu studieren und in sich aufzusaugen. Wenn du schon öfter bei Mittendrin warst, dann ist dir vermutlich aufgefallen, dass es hier jeden Sonntag um die Bibel geht. Die Predigt basiert jeden Sonntag auf einem Bibeltext. Und der Grund dafür ist nicht, dass uns das Buch an sich so toll gefällt, sondern der Grund dafür ist, dass die Bibel von einem tollen Gott erzählt. Von einem Gott, der irgendwie unseren Verstand übersteigt, der gleichzeitig aber so verständlich und so klar wie möglich mit uns kommunizieren möchte und deshalb menschliche Autoren gebraucht hat, um sich uns in der Bibel vorzustellen. Und wenn man die Bibel liest, dann kann einem an vielen Stellen auffallen, dass Gott das eigentlich ganz oft so macht, dass er Menschen in das, was er tut, mit einbezieht und mit involviert. Das beste Beispiel ist gleich ganz am Anfang von der Bibel. Kurz nachdem Gott die Welt erschaffen hat, gibt er den Menschen den Auftrag, seid fruchtbar, vermehrt euch und macht euch diese Erde untertan. Oder anders gesagt, macht was Schönes draus. Ich habe diese Welt gemacht, macht was Schönes draus, verwaltet das, gestaltet das. Gott hätte das auch ohne die Menschen weitermachen können, die Erde zu gestalten und zu formen und schön zu machen. Aber er bezieht uns Menschen irgendwie mit ein. Und da gibt es unzählige Beispiele für in der Bibel, wo Gott Menschen mit einbezieht in das, was er tut. Und beim Verfassen der Bibel ist genau das auch passiert. Gott hat die unterschiedlichsten Menschen mit den unterschiedlichen Persönlichkeiten und unterschiedlichen Schreibstilen und Vorlieben und Perspektiven gebraucht, um sozusagen als Co-Autoren Gottes das bedeutendste Buch der Weltgeschichte zu schreiben. Die Bibel ist nicht fertig vom Himmel gefallen und die Bibel ist auch nicht einfach eine Zusammenstellung von Gedanken, die sich Menschen irgendwann mal über Gott gemacht haben, sondern Gott hat über viele hunderte Jahre hinweg Menschen gebraucht, um von ihm geleitet und von ihm inspiriert ein Buch zusammenzustellen, was heute und über die Jahrtausende hinweg weltweit in jeder Kultur in mittlerweile 2935 Sprachen der Weg ist, den Gott sich ausgesucht hat, um verständlich und klar mit uns zu kommunizieren und sich uns vorzustellen. Und genau das ist gemeint, wenn hier in diesem Bibeltext an der einen Stelle, den wir eben gelesen haben, steht, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Das heißt, die Bibel hat den Anspruch, dass Menschen dieses Buch nicht im Alleingang geschrieben haben, sondern dass Gott da seine Finger mit im Spiel hatte und dass deswegen die Bibel ein Weg ist, wie Gott mit uns redet, wie er mit uns kommuniziert und dass deswegen auch die Bibel so zentral und so bedeutsam ist. Wenn die Bibel einfach nur ein Buch wäre, was über Gott redet, dann wäre die Bibel nicht so wirklich was Besonderes. Ich habe ganz viele Bücher zu Hause stehen, wo sich schlaue Menschen irgendwelche Gedanken über Gott machen. Das Einzigartige an der Bibel ist, dass Gott in der Bibel selbst das Wort ergreift, dass er sich selbst vorstellt, dass er selbst über sich und über die Welt und über uns Menschen und zu uns Menschen spricht. Und deswegen ist die Bibel so zentral und so wichtig, sowohl für Menschen, die schon an Gott glauben und ihren Alltag mit Gott gestalten wollen, als auch für Menschen, die Fragen an Gott haben, die sich fragen, ist das überhaupt glaubwürdig, kann ich damit was anfangen, was hat es mit diesem Gott auf sich? Wenn du Gott kennenlernen möchtest, dann ist die Bibel die allerbeste Anlaufstelle für dich. Mit anderen Menschen über Gott zu philosophieren und zu reden, das ist inspirierend und vielleicht auch hilfreich, aber in der Bibel stellt sich Gott persönlich vor. Ich hatte schon so einige Gespräche, wo dann irgendwann die Frage aufkam, Thomas, wenn es Gott gibt, wieso redet er dann nicht mit mir? Wieso kann ich ihn dann nicht hören? Und das ist so eine Frage, die löst so zwei Sachen in mir aus. Auf der einen Seite kann ich das voll gut nachvollziehen und voll gut verstehen. Und auf der anderen Seite denke ich mir, Gott hat uns so einen dicken Brief geschrieben. Und wenn du anfängst, diesen Brief zu lesen, dann wirst du erstaunt und vielleicht sogar schockiert sein, wie persönlich Gott dich in diesem Brief ansprechen wird. Wir haben eben einen kurzen Abschnitt aus der Bibel gelesen, aus dem sogenannten Timotheusbrief. Diesen Brief hat ein Mann namens Paulus an seinen Freund und Schüler Timotheus geschrieben. Und diese beiden Männer hatten zwei Sachen gemeinsam. Sie sind nämlich erstens beide davon überzeugt, dass Jesus Christus das Beste ist, was dieser Welt passiert ist. Und ihnen ist zweitens beiden vollkommen bewusst, dass das nicht jeder genauso sieht. Und deswegen schreibt Paulus dem Timotheus einen Brief, um ihn zu ermutigen und um ihn daran zu erinnern, hey, wenn du besser verstehen willst, was Jesus für dich bedeutet, was er für dein Leben bedeutet, dann brauchst du in allererster Linie die Bibel. Und genauso brauchen alle anderen Menschen, mit denen du vielleicht zu tun hast, auch in allererster Linie die Bibel, um zu verstehen, welche Rolle Jesus in ihrem Leben spielen will. Und das ist auch der Grund, warum wir uns hier Sonntag für Sonntag mit der Bibel beschäftigen. Und das ist auch der Grund, warum wir uns heute Gedanken darüber machen wollen, welche Rolle die Bibel eigentlich auch in unserem Alltag spielen könnte. Und wenn du dich mit dieser Frage auseinandersetzen willst, ob und wenn ja, welche Bedeutung Jesus für dein Leben hat und wie Jesus dein Leben beeinflussen will, dann ist die Bibel einfach der beste und zuverlässigste Ansprechpartner dafür, weil Gott in der ganzen Bibel von vorne bis hinten vor allem eins machen möchte, nämlich dir zu erklären, warum Jesus für dein Leben wichtig ist. Und vielleicht sagst du jetzt, naja, ich lese die Bibel eigentlich schon mein ganzes Leben lang, meine Eltern haben mir schon daraus vorgelesen und ich weiß auch von diesem Jesus, ich weiß, was der für mich bedeutet, da steckt nicht so wirklich was Neues für mich drin und das langweilt mich auch irgendwie manchmal so ein bisschen und ich brauche das nicht unbedingt ständig. Vielleicht sagst du auch, naja, also ich kenne die Bibel jetzt zwar nicht wirklich, aber ich glaube, ich komme auch recht gut ohne diesen Jesus zurecht. Also wieso soll ich groß Zeit investieren, Zeit verschwenden, um in der Bibel zu lesen? Und dieser Paulus, der diesen Brief an Timotheus schreibt, der ist fest davon überzeugt, dass vier Dinge passieren werden, wenn wir in der Bibel lesen. Ich lese das nochmal kurz vor. Im Vers 16. Alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Paulus ist davon überzeugt, du wirst vier Dinge erleben, wenn du dich mit der Bibel auseinandersetzt. Du wirst erleben, wie Gott dir dabei hilft, Dinge zu verstehen. Du wirst erleben, wie Gott dir einen Spiegel vors Gesicht hält. Du wirst erleben, wie Gott dir seine Ziele vor Augen malt. Und du wirst erleben, wie Gott dich anspornt und ermutigt. Lass uns die vier Punkte einfach mal durchgehen. Der erste, wenn du dich mit der Bibel auseinandersetzt, dann wirst du erleben, wie Gott dir dabei hilft, Dinge zu verstehen. Was will Gott uns helfen zu verstehen? Eine Sache, wo er uns helfen will, das zu verstehen, ist zum Beispiel, dass er uns einen spannenden Überblick darüber geben möchte, was, auf welchem Weg Gott sich mit uns Menschen befindet und welchen Weg er schon mit uns gegangen ist und an welcher Stelle auf diesem Weg wir uns gerade befinden. Und Gott will uns durch die Bibel dabei helfen, die Geschichte, die Gott mit uns Menschen geschrieben hat, besser zu verstehen und unsere Rolle in dieser Geschichte besser zu verstehen. Das ist eine Sache. Andererseits behandelt Gott in der Bibel ganz viele schwierige und wichtige Fragen, die kein Naturwissenschaftler dieser Welt uns beantworten kann. Warum gibt es uns? Wozu sind wir hier? Warum um alles in der Welt sehnen wir uns nach Liebe und Gerechtigkeit und sind gleichzeitig so unfähig, beides aufrechtzuerhalten? Woher kommen eigentlich Leid und Bosheit und Neid und Selbstherrlichkeit? Müssen wir das einfach so hinnehmen? Können wir das irgendwie wieder loswerden? Oder warum schlummert um uns herum in dieser Welt überall so viel Schönheit, wo doch gleichzeitig so viel Schreckliches passiert? Und wie ist das eigentlich mit Gott? Wie ist der eigentlich so, wenn es ihn denn gibt? Und in welcher Beziehung stehen wir zu diesem Gott? Und wie beeinflusst das unser Leben? Das sind ganz, ganz viele Fragen, die dir kein Physikbuch und kein Biologiebuch der Welt beantworten kann, weil Naturwissenschaft bei solchen Fragen einfach an Grenzen stößt. Das übersteigt sozusagen den Zuständigkeitsbereich der Naturwissenschaften. Aber viele dieser Fragen sind so wichtig, dass wir sie auch nicht einfach unbeantwortet lassen können. Und dann müssen wir uns überlegen, wer oder was kann uns diese Fragen denn beantworten? Wer kann uns da eine zuverlässige Antwort drauf geben? Und oft ist es ja dann so, dass wir uns einfach mit den Antworten zufrieden geben, die wir uns selbst irgendwie zusammengeschustert haben. Aber so richtig zufriedenstellend ist das eigentlich auch nicht, oder? Und ich finde spannend, was Paulus dann dem Timotheus schreibt. Er sagt nämlich: Du jedoch sollst an der Lehre festhalten, in der du unterwiesen worden bist und von deren Glaubwürdigkeit du dich überzeugen konntest. Das heißt, Paulus rät seinem Freund, hier nicht einfach nur irgendwas zu glauben und sich irgendwelche Antworten aus den Fingern zu ziehen und sich mit irgendwelchen Antworten zufrieden zu geben, die irgendwer ihm gibt, sondern er rät ihm, auf das zu vertrauen, was in der Bibel steht, weil er das als glaubwürdig kennengelernt hat. Und vielleicht ist Glaubwürdigkeit ein Wort, was du nicht mit der Bibel in Verbindung bringst. Vielleicht fällt es dir schwer, die Bibel als glaubwürdig anzusehen, weil es dir eher wie so ein Märchenbuch erscheint. Aber eigentlich ist die Bibel ein explizit historisches Buch. Ein anderer biblischer Co-Autor, der Lukas, der macht das einmal sehr deutlich. Der schreibt das Lukas-Evangelium, wo über das Leben von Jesus berichtet wird. Und in den ersten paar Versen sagt er da: Schon viele haben die Aufgabe in Angriff genommen, einen Bericht über die Dinge abzufassen, die in unserer Mitte geschehen sind, also über das Leben von Jesus. Darum hielt auch ich es für richtig, nachdem ich allem bis zu den Anfängen sorgfältig nachgegangen bin, diese Ereignisse für dich, hochverehrter Theophilus, also sein Freund, in geordneter Reihenfolge niederzuschreiben, damit du erkennst, wie zuverlässig all das ist, worin du unterrichtet worden bist. Damit du erkennst, wie zuverlässig das ist. Also dieser Lukas, der hat sich nicht als Märchenbuchautor verstanden, sondern der hatte ganz bewusst das Anliegen, einen historisch zuverlässigen Bericht über das Leben von Jesus zu schreiben, um seinem Freund sagen zu können: Hey, ich habe das überprüft, das ist wirklich passiert. Ich habe mit den Augenzeugen gesprochen. Du kannst da wirklich dran glauben. Und dieses Anliegen hat Gott gebraucht, um durch diesen Lukas einen Teil der Bibel zu schreiben und uns so zuverlässige und historisch verankerte Antworten auf schwierige Fragen zu geben und auf so wichtige Fragen zu geben. Und das ist, ich finde, da wird Gottes Gnade wieder so deutlich. Gott weiß, dass da schwierige Fragen sind, die uns so schwer fallen zu beantworten. Gott weiß, dass wir eine Sehnsucht nach Antworten haben. Also gibt er uns eine Möglichkeit, Antworten auf diese Fragen zu bekommen. Und das ist das Erste, was passieren wird, wenn du dich mit der Bibel auseinandersetzt. Gott wird dir dabei helfen zu verstehen, was es mit ihm selbst und mit dieser Welt und mit uns Menschen auf sich hat. Und vielleicht wird er dabei nicht alle deine Fragen beantworten. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass er nicht alle deine Fragen beantworten wird. Aber er wird alle Fragen beantworten, die wirklich wichtig für uns sind. Und dadurch will er uns auch dabei helfen zu verstehen, welche Rolle er selbst, welche Rolle Jesus in unserem Leben spielen will. Allein das wäre eigentlich schon ein guter Grund, mal in die Bibel reinzuschauen oder sich eingehender, regelmäßiger mit der Bibel zu beschäftigen. Aber an dem Punkt bleibt die Bibel nicht stehen. Wenn du in der Bibel liest, dann wird dir das nicht nur dabei helfen, schwierige Fragen zu beantworten, sondern wenn du in der Bibel liest, dann wirst du auch erleben, wie Gott dir so einen Spiegel vors Gesicht hält. Und das ist der Punkt, wo es jetzt nochmal eine ganze Ecke persönlicher wird. Hier in dem Text, da heißt es über die Bibel, sie deckt Schuld auf. Der englische Prediger Charles Spurgeon hat das mal so ausgedrückt: Wer seine Bibel liest, um Fehler darin zu finden, wird bald bemerken, dass die Bibel Fehler bei ihm findet. Die Bibel zu lesen kann sehr entlarvend sein. Die Bibel informiert mich nicht einfach nur darüber, dass irgendwas mit dieser Welt nicht stimmt, so als hätte das mit mir nichts zu tun, sondern wenn ich mich mit dieser Bibel beschäftige, dann ist das, als würde mir Gott so einen Spiegel vors Gesicht halten. Und umso genauer ich hinschaue, umso genauer fällt mir auf, wie es in meinem Leben eigentlich gerade wirklich aussieht. Und ich habe das auf eine sehr eindrückliche Art und Weise letztes Jahr im Mai erlebt. Ich war da auf einer christlichen Konferenz und während einem der Gottesdienste dort wurde so ein kurzer Abschnitt aus der Bibel vorgelesen, in dem es um Versöhnung ging. Ich hatte den Abschnitt vorher schon mal gehört, vorher auch schon mal selbst gelesen, aber in dem Moment hat er mich plötzlich ganz persönlich getroffen. In dem Moment habe ich plötzlich gemerkt, wie dringend ich Versöhnung in meinem Leben nötig habe, nämlich zwischen mir und meinem jüngeren Bruder. Da war so viel Frust, so viel Schuld, so viel Verletzung, was ich angestaut hatte. Und mir ist plötzlich bewusst geworden, was für ein Arsch ich in so vielen Situationen war. Und ich bin dankbar, diesen Spiegel vorgehalten bekommen zu haben, weil das, was an unserer Beziehung geändert hat dann auf lange Sicht. Und in solchen Momenten merke ich, dass die Bibel eben nicht nur irgendein altes Buch ist, was vor 2000 Jahren mal irgendwie relevant war. Die biblischen Geschichten, die finden in einem anderen historischen Kontext statt, ja, und die Kultur, in der das stattfindet, ist uns irgendwie fremd. Aber irgendwie schlagen wir uns heute immer noch mit genau denselben Problemen rum. Wir können das mal kurz ausprobieren. Ich lese euch einfach mal ein paar Verse vor. Und ihr könnt ja einfach mal gucken, wo euch das den Spiegel vorhält. Täuscht nicht nur vor, andere zu lieben, sondern liebt sie wirklich. Habt Freude daran, euch gegenseitig Achtung zu erweisen. Werdet nicht nachlässig, sondern setzt euch für den Herrn ein. Freut euch auf alles, was Gott für euch bereithält. Seid geduldig, wenn ihr schwere Zeiten durchmacht und hört niemals auf zu beten. Oder hier, lebt in Frieden miteinander, versucht nicht, euch wichtig zu machen, sondern wendet euch denen zu, die weniger angesehen sind und bildet euch nicht ein, alles zu wissen. Vergeltet anderen Menschen nicht Böses mit Bösem, sondern bemüht euch allen gegenüber um das Gute. Wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Wenn er durstig ist, gib ihm zu trinken und er wird beschämt darüber sein, was er dir angetan hat. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Also ich finde mich da an ganz vielen Stellen wieder. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber mich fasziniert das, wie dieses alte Buch uns so akkurat einen Spiegel vors Gesicht halten kann. Und ich glaube, dass das daran liegt, dass derjenige, der es hat schreiben lassen, uns einfach so gut kennt. Eine Geschichte, und die will ich auch noch mal kurz vorlesen, so eine Geschichte, die mich persönlich immer volle Kanne erwischt, wenn ich die lese, ist eine Geschichte, die Jesus mal vorgelesen hat. Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich selbstbewusst hin und betete: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Ich bin kein Räuber, kein Betrüger, kein Ehebrecher und ich bin auch nicht so wie dieser Zolleinnehmer dort drüben. Ich faste 2 Tage in der Woche und gebe den 10. von allen meinen Einkünften. Der Zolleinnehmer dagegen blieb in weitem Abstand stehen und wagte nicht einmal aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte: Gott, vergib mir, sündigem Menschen, meine Schuld. Ich sage euch, der Zolleinnehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt, als er nach Hause ging, der Pharisäer jedoch nicht. Jedes Mal, wenn ich das lese, wird mir bewusst, wie oft ich so denke wie dieser Pharisäer. Wie kann man nur so sein wie der? Ich würde das niemals machen. Gott sei Dank bin ich nicht so. Ich formuliere das manchmal vielleicht anders, aber es steckt irgendwie doch in mir drin. Die Bibel zeigt uns wie so ein Spiegel, was bei uns ganz persönlich im Argen liegt. Wo andere unter uns zu leiden haben oder wo wir selbst unter den Entscheidungen zu leiden haben, die wir treffen. Wo wir egoistisch und lieblos sind oder wo wir Gott aus unserem Leben ausschließen und irgendwelchen Ersatzgöttern hinterherlaufen. Und die Bibel ist so gut darin, uns das unter die Nase zu reiben. Und ich kann es gut verstehen, wenn dann manche an der Stelle sagen, wieso soll ich denn in der Bibel lesen, wenn die mir ständig nur ein schlechtes Gewissen macht? Da habe ich echt keinen Bock drauf, das muss ich mir echt nicht geben. Aber habt ihr euch schon mal überlegt, wieso Gott uns in der Bibel diesen Spiegel vorhält? Ich glaube, weil wir sehen müssen, wie es um uns bestellt ist, um damit anfangen zu können, uns von Gott helfen zu lassen. Der Spiegel gibt einfach nur die Realität wieder. Ein Spiegel beschönigt nichts, ein Spiegel vertuscht nichts und ein Spiegel dramatisiert auch nichts. Er gibt einfach die Realität wieder. Und Gott hält uns diesen Spiegel nicht vor die Nase, um dann mit dem Finger auf uns zu zeigen und laut loszulachen. Und Gott hält uns diesen Spiegel auch nicht vor die Nase, um dann zu sagen, streng dich gefälligst noch ein bisschen mehr an. Sondern Gott lässt uns in diesen Spiegel schauen, damit wir verstehen, was er meint, wenn er sagt, hey, lass mich dir helfen. Ich will dir vergeben, ich will dich verändern. Ich will einen neuen Menschen aus dir machen. Und dafür brauchst du Jesus. Und das ist ein Zeichen von Liebe, wenn jemand dir dabei helfen will, zu erkennen, wo in deinem Leben gerade was schiefläuft. Und ein richtig großes Zeichen von Liebe ist es, wenn jemand dir das sagt, in dem Wissen, dass du ihn dafür hassen wirst. Und nicht selten ist bei Gott genau das der Fall, oder? Er hält uns den Spiegel vor und wir fangen an, uns drüber aufzuregen, weil wir es nicht hören wollen. Und trotzdem liebt uns Gott einfach zu sehr, als dass er uns das verschweigen könnte, was wir am allerwenigsten hören wollen, aber am allerdringendsten hören müssen. Nämlich, dass ich nicht dieser ach so tolle Mensch bin, für den ich mich so oft halte. Dass ich nicht die Art von Mensch bin, die diese Welt so dringend nötig hat, sondern dass Jesus der Einzige ist, den diese Welt so dringend nötig hat. Und dass ich volle Kanne am eigentlichen Sinn meines Lebens vorbeischießen werde, wenn ich mich nicht voll und ganz auf diesen Jesus verlasse. Und wenn du in der Bibel liest, dann wirst du erleben, wie Gott dir diesen Spiegel vors Gesicht hält. Und das wird dich entweder dazu bringen, Gott zu hassen, weil es dir nicht gefällt, was er dir sagt, oder es wird dich dazu bringen, dir einzugestehen, dass du dich eigentlich nach Vergebung sehnst, dass du dich eigentlich nach Veränderung sehnst, dass du dich eigentlich nach einer besseren Welt sehnst. Und das wird dich dann in die offenen und liebenden und starken Arme von Jesus treiben. Und genau da will Gott dich haben. Wenn du dich mit der Bibel auseinandersetzt, wirst du erstens erleben, wie Gott dir dabei hilft, zu verstehen, was es mit ihm selbst und mit dieser Welt und mit uns Menschen auf sich hat. Du wirst zweitens erleben, wie Gott dir dabei hilft, dich selbst kennenzulernen, indem er dir einen Spiegel vorhält, um dich in seine Arme zu treiben, weil er dich einfach zu sehr liebt, um dir das zu verschweigen, was du eigentlich nicht hören willst, aber ganz dringend hören musst. Und du wirst drittens erleben, wie Gott dir seine Ziele vor Augen malt. Hier in dem Text heißt es, sie bringt auf den rechten Weg. Das heißt, dass die Bibel nicht dabei stehen bleibt, dir den Spiegel vor die Nase zu halten, sondern in der Bibel malt Gott dir vor Augen, was er mit dir und mit dieser Welt vorhat. Die Bibel begnügt sich nicht einfach damit, dir die Probleme zu schildern und dich dann damit alleine zu lassen, sondern in der Bibel will Gott dir vor allem die Lösung für jedes einzelne dieser Probleme präsentieren, nämlich Jesus. Und das klingt zugegeben ganz schön banal, dass Jesus die Lösung für alle unsere Probleme sein soll, wo unsere Probleme doch so komplex und so unterschiedlich sind, gesellschaftlich, sozial, körperlich, emotional, geistlich, schlagen uns mit Schuld rum, vielleicht mit Rastlosigkeit, vielleicht mit Verletzungen. Und die Bibel geht allen Ernstes davon aus, dass Jesus für alle diese Probleme die beste Lösung ist, die du finden kannst. Und der Grund dafür ist, dass unsere tiefsten Sehnsüchte bei Jesus am besten gestillt werden. Unsere Sehnsucht nach Frieden, unsere Sehnsucht nach Heimat, nach Gerechtigkeit, unsere Sehnsucht nach Treue und Liebe und Vergebung und Veränderung. All diese Sehnsüchte und noch viel mehr werden bei Jesus am besten gestillt. Und alle unsere Probleme sind ja letztendlich einem Mangel geschuldet. All unsere Probleme resultieren aus irgendeinem Mangel, aus einem Mangel an Gerechtigkeit, einem Mangel an Treue, einem Mangel an was weiß ich. Und Jesus, der selbst Gott ist und als Gott unter keinem Mangel leiden muss, der wird Mensch, um sich mit dir und mit dieser Welt zu identifizieren und um denselben Mangel zu erleiden, den du erleidest, den diese Welt erleidet und um dir das Angebot zu machen, hey, wie wär's? Ich erleide diesen Mangel an deiner Stelle und du genießt ein Leben frei von Mangel an meiner Stelle. Das ist das Angebot, was Jesus uns in der Bibel macht. Und wenn du darauf mit Ja antwortest, dann wird Jesus dich und dein Leben verändern. Und diese Veränderung wird in deinem Leben von Jahr zu Jahr mehr zutage treten, bis sie eines Tages in der Ewigkeit in vollem Glanz erstrahlen wird. Und du wirst das erleben, wenn du dich mit der Bibel auseinandersetzt, wie Gott dir dieses Ziel vor Augen malt, immer und immer wieder, wer du dank Jesus und durch Jesus sein kannst. Und noch ein letztes. Wenn du dich mit der Bibel auseinandersetzt, dann wirst du nicht nur erleben, wie Gott dir dabei hilft, Dinge zu verstehen. Du wirst nicht nur erleben, wie Gott dir einen Spiegel vors Gesicht hält. Du wirst nicht nur erleben, wie er dir seine Ziele vor Augen malt. Du wirst auch erleben, wie Gott dich anspornt und ermutigt. Die Bibel ist ein bisschen wie so ein Trainer. Wenn du frustriert und kraftlos bist, dann wird sie dir neuen Mut zusprechen. Und wenn du stolperst und fällst, dann will sie dir wieder aufhelfen. Und wenn du in Panik gerätst, dann erinnert dich die Bibel daran, wer groß und breit hinter dir steht und dir den Rücken stärkt, wenn du in seinem Team spielst, nämlich Jesus. Und wenn du dich hoffnungslos unterlegen fühlst und nur dein Versagen siehst, dann wird sie dich daran erinnern, dass Jesus schon längst den Sieg für dich errungen hat, wenn du ihn für dich kämpfen lässt. Ich habe das mit einem Bibelvers ganz persönlich erlebt. Den habe ich vor vielen, vielen Jahren, vor 13 Jahren, habe ich den mal zugesprochen bekommen oder mitgegeben bekommen, als ich getauft wurde. Und da heißt es, wenn Gott für uns ist, wer kann da noch gegen uns sein? Und dieser Vers hat mich so stark begleitet durch die Jahre hinweg, immer und immer wieder so stark ermutigt. Wenn Gott für mich ist, wer kann da eigentlich gegen mich sein? Und die Bibel ist so gut darin, uns immer wieder ermutigende Wahrheiten zuzusprechen. Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Oder auch im vorderen Teil der Bibel, im Alten Testament, in Josua Kapitel 1, sei mutig und stark und fürchte dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist bei dir. Und ich könnte noch viele andere Stellen vorlesen oder zitieren. Die Bibel ermutigt und die Bibel spornt uns auch dazu an, ein Leben zu führen, was in Gottes Augen gut und sinnvoll ist. 1. Korinther, Vers 15, einmal kurzes Beispiel dafür, finde ich auch sehr stark. Haltet unbeirrt am Glauben fest und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Die Bibel spornt uns an. Sie spornt uns nicht dazu an, ein gutes Leben zu führen, um damit Gott gnädig zu stimmen. Das denken viele fälschlicherweise. Sondern die Bibel spornt uns dazu an, immer wieder uns daran zu erinnern, was Jesus für uns getan hat, welches Angebot Jesus uns gemacht hat. Und sie spornt uns dazu an, aus Dankbarkeit für diese Gnade ein verändertes Leben zu führen. Sie spornt uns dazu an, immer wieder auf Jesus zu schauen und uns von seiner Gnade bestimmen und verändern zu lassen. Und wenn du dich mit der Bibel auseinandersetzt, dann wirst du erleben, wie Gott dich dadurch anspornt und ermutigt, immer wieder auf Jesus zu schauen und aus Dankbarkeit ein verändertes Leben zu leben. Martin Luther hat mal gesagt, ich habe nun 28 Jahre, seit ich Doktor geworden bin, stetig in der Bibel gelesen und daraus gepredigt, doch ich bin ihrer nicht mächtig und finde noch alle Tage etwas Neues drin. Die Bibel ist letztendlich wie so ein unfertiger Roman, wo drauf steht, was bisher geschah und in dem Gott dich dazu einlädt, Teil von dieser Geschichte zu werden, Tag für Tag. Und wenn du in der Bibel liest, dann wirst du nicht bloß Dinge über Gott lesen, sondern dann wirst du merken, dass sich Gott in diesem Buch persönlich vorstellt und dich persönlich anspricht. Du wirst erstens erleben, wie Gott dir dabei hilft zu verstehen, was es mit ihm selbst und mit dieser Welt und mit uns Menschen auf sich hat. Du wirst zweitens erleben, wie Gott dir einen Spiegel vors Gesicht hält, um dich in seine Arme zu treiben. Du wirst drittens erleben, wie Gott dir seine Ziele vor Augen malt, wer du durch Jesus und dank Jesus sein kannst. Und du wirst viertens erleben, wie Gott dich in der Bibel dazu anspornt und ermutigt, mit Blick auf Jesus ein verändertes Leben zu leben. Und wenn ich mir darüber Gedanken mache, welche Rolle die Bibel eigentlich in meinem Alltag spielt, und ich muss zugeben, das ist oft eine viel zu geringe, dann merke ich immer wieder, Gott hat das nicht nötig, dass ich in der Bibel lese. Ich habe das nötig. Ich möchte gerne mit uns beten. Jesus, danke, dass du dich uns zeigst, dass du dir Wege überlegt hast, wie du mit uns kommunizieren kannst, wo du doch unseren Verstand so meilenweit übersteigst. Danke, dass du uns die Bibel gegeben hast, dass wir dich in der Bibel kennenlernen können, verstehen können, wo in dieser Reise, die du mit uns Menschen gehst, wir uns gerade befinden. Und danke, dass die Bibel so persönlich ist, dass du so persönlich zu uns sprechen willst. Danke, dass du uns in der Bibel alles gegeben hast, was wir brauchen, um dich kennenzulernen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns den Mut schenkst, immer wieder in die Bibel reinzuschauen, auch wenn wir manches vielleicht noch nicht verstehen, dass du uns eine Begeisterung dafür schenkst. Ja, und dass du uns auch Freude daran schenkst, in der Bibel zu entdecken, wer du bist und was du mit uns zu tun hast. Amen.